ARD.
Wissen Sie es so, wenn ich den Stefan Brandner höre vor Gericht, denke ich, naja, verbieten kann man die nicht. Ne? Wenn ich den Herrn Höcke höre, denke ich, das ist nah dran. Ich kenne den Ausdruck wie ein nasses Stück Seife. Kennen Sie das auch? Es rutscht einem immer aus der Hand.
Das ist die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. In dieser Staffel geht es um die Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme Partei NPD. Beide sind in der Vergangenheit gescheitert. Und das hat Folgen. Vor allem für ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Sollten wir so ein AfD-Verbot angehen? Oder sind die Risiken zu groß? Darum geht es jetzt. NPD, AfD und das Parteiverbot. Folge 3. Was muss eine Demokratie aushalten? Ich bin Christine Auerbach und mein Reporter für diese Folge ist Thies Maaßen. Hallo Thies.
Hallo Christine.
Thies, du bist Rechtsextremismus-Experte und Reporter im Bayerischen Rundfunk, hast unter anderem auch den Prozess gegen den NSU begleitet, 5 lange Jahre. Und du warst auch bei vielen anderen Gerichtsverfahren gegen Neonazi-Schläger dabei oder Rechtsterroristen. Falls es zu einem AfD-Verbotsverfahren kommen wird, wird das am Bundesverfassungsgericht stattfinden. Wie oft warst du schon dort?
Ehrlich gesagt, bis vor kurzem noch gar nicht. Ich war vor ein paar Jahren mal ein paar hundert Meter weiter bei einer Verhandlung am Bundesgerichtshof, der ja auch in Karlsruhe hockt. Da ging es um eine Revisionsverhandlung in Sachen NSU. Aber Nazis sind ja, du hast schon gesagt, meistens eher so ein Fall für die Strafgerichte und keines fürs Bundesverfassungsgericht. Und das kommt eben nur dann ins Spiel, wenn es zum Beispiel um Parteienverbote geht.
Jetzt warst du am Bundesverfassungsgericht. Du warst dort bei einem Verfahren, das dort gerade läuft, hast es dir angeschaut. Das zeigt, wie wichtig alle Fragen rund um die AfD gerade sind für unsere Demokratie. Und um was es ging in diesem Verfahren, dazu kommen wir später gleich. Erstmal noch deine Gesprächspartnerin dort, Ursula Knapp, vorgestellt. Die kennen wir schon aus den letzten Folgen. Wir haben sie auch gerade schon gehört. Für sie ist die AfD wie ein Stück Seife, einfach nicht so richtig zu fassen.
Ein sehr schönes Bild, finde ich. Ja.
Ein sehr, sehr schönes Bild, genau. Weil genau das wird ja die Krux sein, wenn man ein AfD-Parteiverbot wirklich einreichen will. Man muss der AfD nachweisen können, dass sie als Partei verfassungsfeindlich ist. Also sie darf da nicht wie ein Stück Seife rausflutschen aus dieser Argumentation, sonst wird es nicht funktionieren. Und es gibt eben zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, ja, das werden wir schaffen, wir können das wirklich so dingfest machen, ihre Verfassungsfeindlichkeit, das können wir belegen und das sollten wir im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens tun. Und die anderen sagen, nein, auf keinen Fall, lieber nicht, die Risiken sind viel zu groß, dass wir das vielleicht nicht so belegen können, dass das Bundesverfassungsgericht wirklich die Partei verbieten wird. Und wir haben für diese Folge mit zwei Leuten gesprochen, einen und eine von jeder Seite. Wir haben uns aufgeteilt. Thies, du hast jemanden gesucht, der für ein Verbotsverfahren ist und ich jemanden, der dagegen ist. Und wir werden deren Argumente so ein bisschen gegeneinander antreten lassen. Und ich mache schon mal neugierig, wer meine Gesprächspartnerin war. Sie kürzt sich SLS ab, kann man schon mal überlegen, was da dahinter steckt. Und sie gilt vielen als liberales Gewissen Deutschlands und sie ist eben gegen den Start eines solchen Parteiverbotsverfahrens.
Meiner ist eine der renommiertesten Rechtsextremismusforscher in Deutschland, Professor, Herausgeber so mancher Standardwerke zum Thema. Ja, und er ist eher dafür.
Ich freue mich auf das Ping-Pong der Argumente. Ich bin gespannt. Bevor wir in das einsteigen, Thies, würde ich aber gerne noch was anderes hören von dir. Wir müssen noch was nachholen. Wir haben in diesem Podcast jetzt schon so viel vom Bundesverfassungsgericht geredet, das ja das einzige Gericht in Deutschland ist, das ein Parteiverbot aussprechen kann. Wir haben aber noch nie richtig darüber geredet, was das eigentlich für ein Gericht ist. Und ich glaube, jetzt wäre der richtige Platz dafür, bevor wir dann in die Debatte einsteigen, ob wir die AfD als Partei verbieten sollten oder nicht, oder es versuchen sollten, sie zu verbieten. Dieses Bundesverfassungsgericht, was ist das für ein Ort? Also ich finde, es schaut immer recht steif aus, wenn ich so im Fernsehen die Bilder sehe, da die Richterinnen und Richter mit ihren scharlachroten Roben, die dann dastehen und die Urteile verkünden. Das ist für mich so als Fernsehzuschauer immer so ein bisschen, okay, hier spricht das Gesetz, das ist das hohe Gericht.
Jawohl, also sie haben immerhin keine Perücken auf wie die Engländer, aber es ist sehr steif, sehr förmlich, so kommt's rüber. Was man dann beim Fernsehen nicht sieht, meistens jedenfalls nicht, dass rechts und links von diesem Richtertisch, da sind riesige Glaswände, durch die man nach draußen in den Park schauen kann. Also dieses ganze Gebäude hat viel Stahl und Glas, sehr modern, liegt direkt neben dem Karlsruher Schlosspark, bei schönem Wetter chillen da die Familien, auch die Studenten, ist ja auch eine Studentenstadt. Und ich habe da ja die Gerichtsreporterin Ursula Knapp, die wir gerade gehört haben, getroffen, die seit 40 Jahren oder mehr, ich weiß es gar nicht genau, berichtet von der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts. Sie schreibt für diverse Zeitungen, für die Zeit, für die Frankfurter Rundschau, auch für die Agentur Reuters.
Die kennt da wahrscheinlich jeden Stein.
Die kennt da, glaube ich, tatsächlich jeden Stein. Wobei, man muss im Fall des Bundesverfassungsgerichtes vielleicht sagen, sie kennt da jede Glasscheibe, jeden Stahlträger. Aber es ist eher so ein moderner Bau aus Stahl und Glas, modernistischer Bau aus den 1960er Jahren. Und Ursula Knapp, die hat mir von ihrem Arbeitsplatz regelrecht vorgeschwärmt, weil hinter der Architektur auch ein demokratisches Konzept steht, sagt sie.
Diese vielen Glasscheiben im Gericht, die sind ja nicht umsonst, das war ja ein Architektenplan. Auf der einen Seite sollen die, die vorbeilaufen, reinschauen können, aber die, die drin sitzen, sollen auch rausschauen können, damit sie sozusagen den wechselseitigen Kontakt nicht verlieren.
Also ich finde, das funktioniert ganz gut, diese Idee der Architektur, diese Transparenz. Besucher aber sind manchmal enttäuscht, hat mir Ursula Knapp erzählt.
Ich weiß von Menschen, die hier zur Führung kommen und auch mal das Bundesverfassungsgericht sehen wollen, sagen, ach, das macht aber nicht viel her. Die haben sich irgendwie was Prunkvolleres, vielleicht Barockes oder ja, jedenfalls was Majestätisches vorgestellt und finden das dann komisch. Ich finde es schön. Ich finde auch von innen, es ist ein wunderschönes Gebäude.
Man kann es den Leuten auch nie recht machen, gell?
Nein.
Gerade nicht in Architektur. Also jedenfalls klar, dieses Gericht ist die Hüterin unserer Verfassung. Dieses Gericht muss schauen, dass unser Grundgesetz eingehalten wird. Und im Grundgesetz gibt es eben die Möglichkeit, eine Partei verbieten zu lassen. Das hat man bei der rechtsextremen Partei NPD zweimal versucht, ist zweimal gescheitert. Einmal an zu vielen Spitzeln in der Führungsetage der Partei. Einmal, weil die Partei zwar verfassungsfeindlich ist, aber sozusagen im Laufe des jahrelangen Verfahrens zu klein geworden war. Das haben wir in den ersten beiden Folgen schon besprochen.
Kann man nachhören,
genau. Und jetzt stellt sich die Frage, was nehmen wir aus diesen beiden gescheiterten Verfahren mit für ein mögliches Verbot der AfD? Sollen wir die AfD verbieten oder nicht? Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Argumente, oder?
Genau.
Dies und ich, wir haben uns aufgeteilt. Ich habe eine Frau getroffen, die ganz klar sagt, nein, ein Parteiverbotsverfahren ist nicht der richtige Weg im Moment.
Nein, genau damit umgehen, darauf reagieren, nichts im Raum stehen lassen. Aber nicht immer zu meinen, Demos verbieten, Meinung verbieten, Partei verbieten, dann hätten wir hier Ruhe. Aber dann haben wir wahrscheinlich auch keine richtige Demokratie mehr.
Also Verbote sind auf jeden Fall nichts, wofür Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger brennt.
SLS.
SLS, genau, das ist ihre Abkürzung. Ich habe mit ihr per Video telefoniert. Sie saß da vor der üblichen Bücherwand, die man ja jetzt immer kennt seit der Corona-Zeit, wenn man mit den Leuten mit Video telefoniert und in Interviews macht. Ich saß natürlich vor meiner Bücherwand. Sie hat sofort zugesagt, als ich angefragt habe. Und das hat mich doch ein bisschen gewundert. Schließlich ist sie nicht irgendwer, sondern sie war mal Bundesjustizministerin, gleich zweimal sogar. Und sie hat in dieser Funktion auch das NPD-Verbotsverfahren ganz nah mitverfolgt. Sie ist eine der prägenden Köpfe der FDP und gilt so ein bisschen ja als das liberale Gewissen ihrer Partei, aber auch ganz Deutschlands. Sie wird oft gefragt, wenn es rund ums Thema Verbote geht. Da ist sie eine gefragte Gesprächspartnerin. Und ja, genau, SLS, wenn wir es noch öfters hören werden, das ist einfach ihre Abkürzung, die sie auch manchmal selber benutzt. Und sie äußert sich immer sehr, sehr laut, wenn es darum geht, dass Freiheiten beschnitten werden sollen.
Und sie ist immer dagegen, kann man sagen.
Sie ist immer dagegen, ja. Also sie ist wirklich eine Verfechterin von Freiheit und sieht jegliche Verbote einfach immer sehr, sehr kritisch. Sie war auch gegen das NPD-Verbotsverfahren schon damals und sagt, gerade aus dem, was damals passiert ist, also mit welchen Argumenten die Partei NPD zweimal nicht verboten wurde, müssen wir jetzt unsere Schlüsse ziehen.
Wir lernen daraus, es sind zu Recht sehr hohe Anforderungen, die darauf ausgerichtet sind, konkret nachweisen zu können, dass da an einem Umsturz gearbeitet wird in Form von konkreten Planungen. Und das ist eben in meinen Augen eine Hürde, die auf der einen Seite richtig ist, weil wir eben nicht ein Gesinnungsparteienverbotsverfahren haben und auf der anderen Seite eben auch das ganz große Risiko für jede Einleitung ist.
Also Ihre Meinung, die Meinung von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, der ehemaligen Justizministerin, ist, dass es viel zu viele Risiken beim Einleiten eines Verbotsverfahrens gibt, weil man der AfD eben konkret nachweisen muss, dass sie an Umsturzplänen arbeitet und dass sie auch die Kraft hat, sie durchzusetzen. Und da spielt sie auf den Satz im Urteil beim NPD-Verbotsverfahren an, den wir auch schon in der letzten Folge gehört haben. Da hat der Richter beim Urteil ja Folgendes gesagt.
Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot.
Also im Klartext, weil es ist wirklich sehr, sehr wichtig bei der Argumentation. Es reicht nicht, als Partei eine verfassungsfeindliche Gesinnung zu haben. Das mag vielleicht nicht jedem gefallen. Aber für ein Parteiverbot, sagt das Bundesverfassungsgericht, muss eine Partei eben auch groß genug sein, um diese Gesinnung umzusetzen. Also um unsere Demokratie wirklich zu stürzen.
Das mit der Größe, das war bei der NPD 2017 nicht gegeben, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Die AfD, die hat jetzt zweistellige Wahlergebnisse, auch im Westen und in einigen ostdeutschen Bundesländern jetzt zum Teil bei Umfragewerten von über 30%.
Ja, die Relevanz, das stimmt. Das, glaube ich, würde auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, mit der ich ja geredet habe, unterschreiben, dass sie relevant ist im Moment, dass sie groß genug wäre potenziell. Aber, sagt sie, man muss der AfD trotzdem erstmal nachweisen können, dass sie als gesamte Partei eben konkrete Pläne hat, diesen Umsturz vorzubereiten. Sonst wird das Bundesverfassungsgericht eben eventuell wieder kein Parteiverbot aussprechen, wenn man das nicht lückenlos nachweisen kann. Und was noch dazu kommt, diese Pläne muss man der Partei natürlich nachweisen, ohne dass man als Beweise Aussagen von Verfassungsschutzspitzeln vorlegt, zum Beispiel, die man in der Führungsetage der Partei platziert
hat. Wir kennen das vom ersten NPD-Verbotsverfahren, das ja gescheitert ist wegen der ganzen Spitzel.
Genau, also insgesamt als Fazit in der Argumentation von der ehemaligen Justizministerin, da sagt sie, ein Parteiverbot ist mit der derzeitigen Wissenslage, die wir haben, einfach viel zu riskant.
Also das kann man nicht mal eben ausprobieren nach dem Motto, jetzt haben wir mal ein bisschen geprüft, dann wissen wir auch, wo es noch fehlt. Nein, das ist ja dann der Wahlkampf für die Partei, die man verbieten möchte. Die nimmt das als TÜV-Siegel und sagt, super, das Verfassungsgericht hat uns noch gesagt, sind wir ja nicht verfassungsfeindlich, wir können nicht verboten werden. Also von daher allerletztes Mittel, allerschärfstes Schwert in der Demokratie und von daher nur auf so weit gesicherter Grundlage wie möglich. Und die ist eben meiner Meinung nach derzeit nicht gegeben.
Also Parteiverbote aus Ihrer Sicht nur die allerletzten Mittel und ein Mittel, das richtig gut vorbereitet werden muss. Und sie sagt, bis wir so weit sind, dieses allerletzte Schwert zu zücken, müssen wir vorher alles andere ausprobiert haben, alle anderen Mittel. Welche sie da vorschlägt, da kommen wir später drauf. Lass uns erstmal die andere Seite hören, also die Argumente, die du eingesammelt hast, Thies. Du hast jemanden getroffen, der sagt, Parteiverbot versuchen ist eine gute Idee. Wer ist das und was sagt er?
Das ist Fabian Firchow. Man kann sagen, das ist so einer der wichtigsten Rechtsextremismusforscher überhaupt in Deutschland. Also er gibt zum Beispiel die wissenschaftliche Zeitschrift Rechtsextremismusforschung mit heraus, hat das Handbuch Rechtsextremismus mit herausgegeben und er widerspricht so ein bisschen dem, was die ehemalige Justizministerin, was SLS gesagt hat. Er sagt, man kann der AfD aus seiner Sicht schon jetzt wirklich nachweisen, dass sie eine aktiv kämpferisch aggressive Haltung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hat. Also das ist aus Sicht des Verfassungsgerichtes die Voraussetzung dafür, dass man eine Partei überhaupt verbietet, dass sie, übersetzt, unseren demokratischen Rechtsstaat abschaffen will. Und Firchow sagt, das sieht man auch an manchen Stellen am Programm der AfD, das sieht man aber insbesondere an den Äußerungen von AfD-Politikern. Und selbst wenn man die strengen Kriterien des Bundesverfassungsgerichtes zugrunde legt, kann sie seiner Ansicht nach deshalb durchaus auch verboten werden.
Wenn man sich nochmal erinnert, die verschiedenen Leaks, die es gegeben hat über Chatgruppen, an denen auch AfD-Landtags- und Bundestagsabgeordnete beteiligt waren und in denen offen Umsturzfantasien bejubelt wurden und so weiter, dann zeigt das meines Erachtens, dass da eine Grundstimmung ist, dieses politische System tatsächlich auch beseitigen zu wollen und darauf, wie es dann heißt, kämpferisch aggressiv hinzuwirken.
Also kämpferisch aggressiv ist wirklich ganz wichtig, ist ganz zentral, wenn man so ein Verbotsverfahren einleiten will. Und diese Chatgruppen, die Firchow da anspricht, sondern hat ja zum Beispiel auch der Bayerische Rundfunk vor nicht allzu langer Zeit aufgedeckt. Da haben sich bayerische AfD-Politiker in dem Fall ausgetauscht. Und da merkt man wirklich, wie radikal einige in der Partei inzwischen unterwegs sind. Also Hier nur mal zwei Beispiele von Nachrichten, die da ans Licht gekommen sind. Da schreibt zum Beispiel ein Kreisvorsitzender der AfD aus Oberbayern im Dezember 2020.
Manchmal denke ich mir, das ganze System, Politik, Medien, Justiz hier im Bananenland ist derart korrupt, kriminell, dass nur noch eine Revolution hilft. Ohne Umsturz und Revolution erreichen wir hier keinen Kurswechsel mehr. Wahlen helfen hierzu ohnehin nicht mehr.
Also das schreibt ein AfD-Kreisvorsitzender in einen Chat und 15 Minuten später antwortet ihm eine AfD-Landtagsabgeordnete.
Ich denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen werden.
Also das muss man sich schon mal vorstellen. Wahlen bringen nichts, Bürgerkrieg ist ein Ausweg. Das schreibt Mitglieder und Funktionäre und zum Teil ja wirklich Abgeordnete einer Partei, die im Bayerischen Landtag hockt, im Bundestag hockt. Da hat Fürchow natürlich einen Punkt. Das ist doch schon sehr konkret, wenn man das hört.
Ja, es ist konkret, aber ich verstehe da auch den Punkt von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die sagt, ja, das muss man aber jetzt der Partei nachweisen können, dass sie eben nicht sagen kann, ja, das sind halt einzelne Mitglieder, dann schließen wir die vielleicht aus oder grenzen uns da irgendwie ab. Damit eine Partei verboten werden kann, muss das ja der ganzen Partei vorgeworfen werden können und nachgewiesen werden können. Und da, finde ich, kommt das wieder ins Spiel, was auch die Gerichtsreporterin, die Ursula Knapp, vorher gesagt hat. Die Partei ist manchmal wie so ein Stück Seife. Die ist einfach sehr, sehr schwer zu kriegen. Die machen Aussagen, aber dann eben nur einzelne Leute machen sie, rudern wieder zurück. Ich glaube nach wie vor, dass das schwer bleibt, das der ganzen Partei nachweisen zu können.
Ja, Fürchow hat aber noch mehr Argumente im Köcher. Und da kommt ein Wort, ein Begriff ins Spiel, den wir schon in der letzten Folge ausführlicher erklärt haben, der ethnische Volksbegriff.
Das ist das, wer in den Augen der extremen Rechten nicht deutsch genug ist, der fliegt raus.
Genau, das Grundgesetz sagt, stimmt nicht. Wer Staatsbürgerschaft hat, der ist deutsch, basta, nicht mehr. Aber nicht nur für die NPD ist dieser ethnische Volksbegriff ganz zentral, sondern da glauben auch viele in der AfD dran. Und dass das so ist, das ist ja vor ein paar Wochen so richtig klar geworden, als es diese Enthüllungen gab, des Recherchenetzwerks Korrektiv über dieses sogenannte Geheimtreffen in Potsdam.
Genau, wo dann eben auch viele Leute auf die Straße gegangen sind und das AfD-Verbot gefordert haben.
Genau, weil laut Korrektiv in diesem Potsdamer Landhaus ja Funktionäre der AfD zusammen mit Leuten, auch aus der Werteunion, Burschenschaftler, Neonazis, Identitäre, die haben da Pläne diskutiert, wie man möglichst viele Menschen aus Deutschland abschieben. Man könnte auch sagen, deportieren kann. Leute, die der extremen Rechten eben nicht deutsch genug sind. Und zwar auch solche, die einen deutschen Pass haben, die also vielleicht eine Migrationsgeschichte haben, aber laut Grundgesetz Deutsche sind. Remigration, das war ja das Stichwort da, ist ja dann auch zum Unwort des Jahres 2023 gekürt worden.
Na gut, aber die AfD sagt ganz oft, dass sie sich eigentlich von dem Begriff absetzt. Also dass sie sagt, nee, den nutzen wir eigentlich nicht, den wollen wir nicht in die Schuhe geschoben bekommen.
Ja, die haben sogar dann nach diesen Recherchen eine Erklärung auf ihrer Homepage veröffentlicht, wo dann drin stand, nee, Remigration ist ganz anders gemeint. Also wir unterscheiden gar nicht zwischen Staatsangehörigen, die deutschen Ursprungs sind und die eine Migrationsgeschichte haben, stimmt gar nicht. Aber gleichzeitig gibt's halt auch einfach Aussagen von wirklich zentralen Figuren innerhalb der AfD, zum Beispiel von Björn Höcke, wo er tatsächlich ganz anders formuliert. Also es gibt ein Buch von ihm, Nie zweimal in demselben Fluss, und da schreibt er, es wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und er schreibt, ich zitiere jetzt mal wörtlich, und dabei wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Oh. Das hört sich ziemlich, ziemlich nach Deportationen an. Und es gibt auch jüngere Äußerungen von ihm, wo er auch darüber fantasiert, dass Deutschland ja mit 20-30% weniger Einwohnern sowieso besser dran wäre. Naja, und mit solchen Aussagen kann man eben den ethnischen Volksbegriff der AfD belegen, sagt der Rechtsextremismusforscher Fabian Fürchow, beziehungsweise er nennt es auch völkischen Nationalismus. Und deshalb könnte so ein Verbotsverfahren gegen die AfD auch geführt werden und Erfolg haben.
Da lassen sich eben in den Programmen, ob das jetzt Grundsatzprogramm ist oder zu den Bundestags- oder Europawahlen, also die programmatischen Dokumente, die eine Partei verabschiedet hat, auf die sie sich verständigt hat, da lassen sich eben entsprechende Formulierungen und Selbstverständniserklärungen finden. Und darüber hinaus, auch das wird ja dann hinzugezogen, Erklärungen, Redebeiträge, schriftliche Interventionen, irgendwelche Social-Media-Posts aus dem Führungspersonal. Da gibt's, würde ich sagen, reichhaltiges Material, mit dem sich das belegen lässt.
dass dieses Weltbild in der AfD eben weit hinaufreicht, bis an die Spitze.
Also ich kann ehrlich gesagt beide Seiten verstehen. Also ich verstehe, dass die ehemalige Justizministerin sagt, jedes Verfahren, das schief geht, wäre der GAU, also wäre wie ein TÜV-Siegel für die AfD.
Ich denke, dass Fürcher das auch ähnlich sieht, ehrlich gesagt.
Ja, also sie können sich dann eben noch mehr als unschuldig verfolgtes Opfer darstellen und dass sie deswegen den Schluss zieht, nein, lieber erst mit anderen Mitteln bekämpfen. Und ich verstehe aber auch ihn, dass er sagt, wenn man alles zusammenträgt, gibt es schon die Möglichkeit, dass so ein Parteiverbotsverfahren Erfolg haben könnte. Also es ist wirklich schwierig.
Ja, zumal muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht auch nicht unbedingt leicht einzuschätzen ist, wie es urteilt. Also wenn wir uns mal zum Beispiel das zweite NPD-Verbotsverfahren anschauen und das Urteil, dann kann man sagen, das ist durchaus zwiespältig. Man kann sich nicht sicher sein, wie es ausgeht.
Ich würde deshalb vorschlagen, wir gehen diese Frage, Verbot oder nicht, nochmal von der anderen Seite an. Und zwar geht es im Kern ja hier um die Frage, was muss eine Demokratie aushalten? Also was ist besser für eine Demokratie? Ein Verbot, weil dann wäre die Partei erstmal weg, müsste sich neu formieren, würde alles ein bisschen dauern, würde auch länger brauchen. Oder sagt man, nee, Verbot nicht, weil die Gesinnung ist ja nicht weg. Also die Anhänger könnten sich ja auch zum Beispiel radikalisieren. Das wäre ja noch schlimmer. Und diese Frage, was muss eine Demokratie aushalten, haben wir eben auch unseren beiden Interviewpartnern gestellt. Und wir fangen nochmal mit der ehemaligen Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger an. Die ist da wieder sehr eindeutig in ihrer liberalen Haltung bei der Frage, was müssen wir und wir in einer Demokratie aushalten.
Also man muss mehr aushalten, als einem manchmal lieb ist.
Da spricht sie auch aus Erfahrung als Justizministerin wahrscheinlich. Da muss man auch ganz schön viel aushalten.
Das stimmt. Sie ist ja auch mal zurückgetreten und dann wieder gekommen, aber das nur am Rande. Hier auf das bezogen sagt sie aber auch, das heißt nicht, wenn man viel aushalten muss, dass man verfassungsfeindliche Äußerungen oder Taten einfach so geschehen lassen oder im Raum stehen lassen soll. Nur eben statt verboten, sagt sie, müssten wir jetzt viel schneller unsere Demokratie, ich sag's mal so, sturmsicher machen. Ja, und da gibt es eben nicht die eine große Sache, die man machen kann und dann ist alles gut, sondern in ihren Augen sind es viele kleine Dinge, die jetzt auf den unterschiedlichsten Ebenen unseres Staates angegangen werden müssen, um eben, ja, sowas wie die Kernelemente unserer Demokratie abzusichern. Und ganz vorne zum Beispiel, sie ist ehemalige Justizministerin, ist es natürlich die Justiz, sagt sie.
Die Debatte um das Bundesverfassungsgericht, dass man im Grundgesetz, also in unserer Verfassung, noch absichert die Unabhängigkeit der Richter, dass sie eben eine Amtszeit von 12 Jahren haben, nicht wiedergewählt werden können, damit aber auch niemandem verpflichtet sind.
Also da geht es um die Justiz. Es gibt aber noch ein weiteres wichtiges Beispiel, das sie mir genannt hat. Und sie sagt, man muss schauen, dass man keine Verfassungsfeinde in den öffentlichen Dienst bekommt. Also Beamte, die sind ja oft Beamte auf Lebenszeit.
Besonders großes Problem natürlich, wenn sie Waffen tragen, wie Polizisten und Soldaten und dann auch noch eigentlich das Mandat haben, im Namen des Staates Gewalt einsetzen. Also da wird es ja dann richtig, richtig problematisch. Und es gibt ja viele Vorfälle, leider jetzt schon, muss man sagen, von Soldaten und Polizisten, die zum Beispiel in extrem rechten Chats unterwegs sind.
Genau, also das sagt sie auch, das ist wirklich ein großes Problem, wenn Beamte Demokratiefeinde sind, denn dann geht es gleich super tief rein in unser demokratisches System. Und ja, deswegen sagt sie zu den Beamten, auch da müssen die Stellschrauben gedreht werden.
Dann ist das also mit der Worst Case, der passiert, weil dann wirklich die Unterwanderung stattfindet. Und dann muss man auch für diesen Worst Case Beamte auch entfernen können, ihnen die Beamtrechten entziehen und vor allen Dingen natürlich die Ruhestandsgehälter entziehen können. Und das ist jetzt nochmal vom Gesetzesregelungsmechanismus her deutlich verbessert worden. Also das macht mich eben auch ein bisschen optimistisch, dass man doch die verschiedenen Stellschrauben sich ganz anders ansieht.
Ja, also ihr Vorschlag, nochmal zusammengefasst, Parteiverbot nur als allerletztes Mittel, weil es eben verdammt schwierig ist und viele Risiken birgt und die Anhänger der Partei danach ja nicht weg sind, das Gedankengut nicht weg ist. Stattdessen, sagt sie, sollte man so schnell wie möglich jeden Bretterbalken hernehmen, den es gibt, um unser Demokratiehaus fester zu machen, dass es im Sturm eben nicht umklappt. Und was mir aber mit dem Interview mit ihr sehr hängen geblieben ist, ist, dass sie eine relativ positive Grundhaltung hatte. Also das war wirklich sehr, sehr wohltuend, da zu hören. Sie ist ziemlich optimistisch, dass wir das auch wirklich schaffen. Also dass unsere Demokratie zwar im Moment viel aushalten muss, sie es aber auch kann, weil sie sich als wehrhaft erweist. und das eben ohne dieses scharfe Schwert des Parteiverbots. Also das hat mir sehr gut getan, das auch einfach zu hören, was da auch schon alles läuft. Das
ist, glaube ich, so eine Grundhaltung von ihr. Ich habe sie ja auch schon mehrfach interviewt. Sie ist einfach auch ein optimistischer Mensch.
Ja, aber sie hat auch recht, weil es läuft ja wirklich viel im Moment. Das sieht man auch an dem Verfahren, wo du warst. Du hast ja beim Bundesverfassungsgericht auch ein Verfahren mitverfolgt. Und das zeigt, diese Debatte in unserer Demokratie, die läuft, die Auseinandersetzung mit der AfD läuft auch und eben auch am Bundesverfassungsgericht, wenn auch noch nicht in Form eines Parteiverbotsverfahrens. Deswegen würde ich jetzt gerne in dieses Verfahren noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Thies, das du da verfolgt hast. Das war Ende März, da bist du nach Karlsruhe gefahren und hast dir dort eine Verhandlung in Sachen AfD angesehen. Und diese Verhandlung, die ging so los.
Das Bundesverfassungsgericht. Bitte nehmen Sie Platz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Zweite Senat verhandelt heute zwei Organstreitverfahren der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag.
So, klingt jetzt sehr, sehr spröde. Noch nicht, als wenn da unsere Demokratie verhandelt werden würde.
Aber so klingt es da immer, glaube ich, am Bundesverfassungsgericht, auch wenn unsere Demokratie da verhandelt wird.
Warum war das trotzdem, ich nenne es mal so ein Jean d'Arc-Moment für unsere Demokratie? Was ist da passiert? Was wird da verhandelt gerade?
Also es ist ein bisschen kompliziert. Da werden ja gleich zwei Sachen verhandelt. Beides Mal ist die AfD die Klägerin, nicht die Beklagte. Also das ist ja ganz wichtig. Und in beiden Fällen ist sie vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, weil sie sich im Bundestag ungerecht behandelt fühlt. Da geht es um die Bundestagsausschüsse. Zwei Verfahren, ich greife mal eins raus, das ist das Spannendere. Da geht es um den ehemaligen Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bundestages. Das war bis 2019 der AfD-Politiker Stefan Brandner aus Thüringen, im Übrigen ein guter Bekannter von Björn Höcke. Und der, das ist wirklich einmalig in der Geschichte des Bundestages, ist als Rechtsausschussvorsitzender abgewählt worden von der Ausschussmehrheit. Es ging um mehrere Tweets von ihm direkt nach dem Anschlag von Halle 2019. Im Oktober ist ja ein rechtsextremer Attentäter in Halle vor die Synagoge, hat versucht, dort reinzugehen, genau,
ja.
Und an Yom Kippur, an dem höchsten jüdischen Feiertag, die Menschen dort drin zu ermorden, hat es nicht geschafft, hat auf der Straße zwei Menschen erschossen. Und direkt nach diesem Anschlag hat ein Tweet sich sozusagen darüber lustig gemacht, dass danach sich Politikerinnen und Politiker mit der jüdischen Gemeinde solidarisiert haben. Den hat Stefan Brandner geteilt. Da steht dann so drin, da würden Politiker jetzt vor Synagogen rumlungern. Also wo er sich wirklich darüber lustig gemacht hat, dass man sich jetzt mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland solidarisiert. Und ein anderer, da hat er sich über den Sänger Udo Lindenberg echauffiert, den hat er selber geschrieben, diesen Tweet, und da schreibt er, das sei ein Judaslohn, dass er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommen hat. Also darum ging's, und da haben dann die Rechtsausschussmitglieder gesagt,
jetzt reicht's,
den wählen wir ab, den wollen wir nicht haben, von dem wollen wir auch nicht repräsentiert werden.
Also eigentlich ist es ja jetzt ein Beispiel, wie du schon gesagt hast, da klagt jetzt die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich finde aber trotzdem, genau das ist wirklich ein Beweis dafür, dass sich unsere Demokratie auf allen Ebenen wehrt. Das klingt jetzt erstmal widersinnig. Ich erkläre deswegen, wie ich es meine. Wenn man jetzt davon ausgeht, wie ist dieser Streit überhaupt entstanden? Die Bundestagsabgeordneten haben ein Problem gesehen. Ihrem Verständnis nach wurde durch die AfD und die Aussagen ihrer Vertreter eben die Demokratie gefährdet und damit auch das Ansehen des Bundestags, die Arbeit des Bundestags. Und sie haben sich eben dagegen gewehrt mit den Mitteln, die sie haben. Sie haben auch Neues ausprobiert. Sie haben das erste Mal in der Geschichte eben den Ausschussvorsitzenden abgewählt. Sie haben eben nicht gesagt, naja, ist uns egal, was der macht, ist uns egal, wer uns da vertritt. Sie haben sich eben gewehrt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass die AfD eben die Möglichkeit hat zu klagen. Ja, auch für sie gilt ja das Recht, sowas vom Bundesverfassungsgericht klären zu lassen. Auch das ist Teil unserer Demokratie, dieses Recht auf ein faires Verfahren. Und ja, die ehemalige Justizministerin Leutheusser Schnarrenberger sagt ja, eine Demokratie muss vieles aushalten, auch falls die AfD dieses Verfahren jetzt gewinnt. Wichtig ist, dass der Bundestag vorher eben klar Stellung bezogen hat.
Ja, auf deiner Seite Stichwort Seife, dieses schöne Bild, das Ursula Knapp ja da reingebracht hat, es flutscht einem halt immer aus der Hand. Also wenn man sich anschaut, wie dann Stefan Brandner eben aufgetreten ist vor dem Bundesverfassungsgericht, ich habe ihm ja dabei zuschauen dürfen, von hinten von der Pressetribüne, das hat mich so ein bisschen erinnert, wir haben das glaube ich in der letzten Folge des Podcasts gehabt, hat der Christoph Möllers, der Rechtsprofessor, gesagt, die NPD ist im NPD-Verbotsverfahren wie die Schulbuben aufgetreten. Und so ein bisschen war das da auch, also brav, betont seriös, geradezu zahm, im blauen Anzug natürlich, hat auch nicht groß rumgepoltert, wie er das sonst tatsächlich macht. Also ich habe mal Beispiele aus unserem Archiv geholt, was er sonst so an anderer Stelle loslässt.
Wir haben Staatsmedien, die Propaganda rund um die Uhr rausblasen. Wir haben eine Einheitspartei. Wir haben eine abgehobene Funktionärselite. Wir haben Geschichtsverfälschung. Wir haben Kriegsrhetorik, politischen Kindesmissbrauch. Alles das findet man im Buch 1984. Und auch die Negierung von Fakten. Genau wie heute uns klargemacht wird, es gibt nicht zwei Geschlechter, sondern irgendwas zwischen 2 und 8 Milliarden.
Als er noch Thüringer Landtagsabgeordneter war, hat er innerhalb von 3 Jahren 32 Ordnungsrufe kassiert. So viel wie noch nie jemand vorher. Und da ist er noch stolz drauf gewesen. Die hat er alle auf seiner Homepage veröffentlicht. Von dem war dann aber gar nichts zu spüren, als er dann vom Bundesverfassungsgericht war. Auffällig zahm. Das altbekannte Doppelspiel der AfD. Lospoltern, beleidigen, auch mal Falschinformationen verbreiten und hinterher sagen, oh, war alles nicht so gemeint. Macht es ja wahnsinnig schwierig, auch für uns Medien mit ihnen umzugehen. Auch für die Politik und auch für die Justiz.
Und wir sind wieder mittendrin in der Frage, die wir ja genau klären wollen jetzt. Also was muss eine Demokratie aushalten? Wie viel davon muss auch eine Demokratie aushalten? Die Justizministerin, unsere ehemalige Sabine Leutheiser-Schnarrenberger, hat ja gesagt, man muss einiges aushalten. Man muss aber trotzdem die Demokratie wehrhaft machen und man muss dem was entgegensetzen innerhalb der demokratischen Mittel, die man zur Verfügung hat. Was sagt der Rechtsextremismusforscher, mit dem du geredet hast?
Naja, Rechtsextremismusforscher Fabian Virchow sagt natürlich auch, dass eine liberale Demokratie einiges aushalten muss an kontroverser Debatte. Aber
was sie aber, glaube ich, nicht aushalten muss, ist Versuche, tatsächlich die Demokratie zu zerstören. Da, finde ich, hat eine Gesellschaft auch das Recht zu sagen, okay, hier ziehen wir eine Grenze, das wollen wir nicht dulden.
Naja gut, aber was ist die Gesellschaft, von der er da spricht? Im Moment haben wir ja durchaus 20-30% in dem Bundesland, die sagen, ja doch, das wollen wir anscheinend schon dulden, dass die AfD hier zum Beispiel an die Regierungsmacht mitkommt.
Auf der anderen Seite sagt er, es macht sozusagen, das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, man sollte beides machen. Also man sollte ein Verbotsverfahren einleiten, aber man sollte auch die gesellschaftliche Debatte anstoßen.
Meines Erachtens macht das gerade zusammen Sinn, weil einen solchen Eingriff zu begründen, sich die Mühe zu machen, das nachvollziehbar zu machen für die gesamte Gesellschaft, ist meines Erachtens einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung der Demokratie, idealerweise auch zur Stärkung der Demokratie, das zu kommunizieren. Was sind eigentlich die Gründe? Warum machen wir das? Was macht eigentlich eine Gesellschaft aus, die sich an Menschenrechten orientiert?
Also diese Debatte zu führen, fände ich ja grundsätzlich auch sehr wichtig, egal wie man jetzt zum Parteiverbotsverfahren gegen eine AfD steht. Und da könnte man vielleicht auch mal eine positive Utopie entwickeln und nicht diese, ja, fast schon dystopische Vorstellung einer braunen Machtübernahme, mit der wir uns hier dauernd auseinandersetzen.
Ja gut, aber es bleibt diese Frage, was machen wir mit denen, die die AfD wollen, die sie halt wählen. Nicht, obwohl sie radikal sind, sondern weil sie radikal sind. Die sind ja nicht weg, wenn man die Partei verbietet.
Tatsächlich ist es ein Punkt, den auch Virchow kritisch sieht, zumal es ja jetzt nicht nur die ganz normalen Wähler gibt oder Leute, die sich selber dann vielleicht auch als Demokraten, vielleicht als konservative, besonders konservative Menschen begreifen, sondern es gibt ja auch tatsächlich ein gewaltaffines Milieu, das auch zu den AfD-Unterstützern gehört. Und dieses Milieu, das könnte ja wirklich gefährlich werden.
Das möglicherweise in dieser Situation sagt, okay, wenn uns jetzt die AfD genommen wird, dann bleibt uns eigentlich nur noch in irgendeiner Form konfrontativ bis hin zu möglicherweise schweren Gewalttaten gegen dieses politische System und seine Repräsentantinnen vorzugehen. Das kann man nicht 100% ausschließen. Gleichzeitig, wenn wir das ernst nehmen, eine solche Prognose, dass es dieses gewaltorientierte Milieu gibt, ist die Frage, müssten wir da nicht ohnehin viel stärker hingucken?
Also nur um das nochmal deutlich zu machen, wir hatten ja diese Reichsbürgergruppe, die vor 1,5 Jahren aufgeflogen ist und diesen adligen Heinrich der 13. Prinz Reuß, also da erinnert man sich vielleicht noch an die Fernsehbilder, wo er da in seinem seltsamen, großkarierten Sakko. Genau, und mit Corona-Maske aus dem Haus geführt wird von so Sondereinsatzkommandos. Und diese Gruppe, die hat mutmaßlich einen Staatsstreich geplant, hat auch schon Waffen dafür besorgt und die hatten auch so eine Art Schattenkabinett aufgestellt und Justizministerin sollte da werden Birgit Malsack-Winkemann und die war bis vor 2,5 Jahren noch Bundestagsabgeordnete der AfD. Also das ist sicher das krasseste Beispiel dafür, was für Überschneidungen es da gibt zwischen der AfD und diesem gewaltbereiten Milieu am rechten Rand und auch überhaupt für krasse Gewalt- und Umsturzfantasien, die es ja in der extremen Rechten ganz offensichtlich im Moment gibt.
Okay, Thies, lass uns ein Fazit ziehen. Mein erstes Fazit, eine Demokratie muss viel aushalten, sonst wäre sie keine Demokratie. Sie muss sich wehrhaft machen. Da fand ich die Aufzählung von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sehr gut, weil sie zeigt, ja, da tut sich wirklich was. Ich finde auch die Demos vom Jahresanfang zeigen, es tut sich was. Es ist wirklich eine breite Schicht in der Gesellschaft da auf die Straße gegangen. Auch Leute, die vorher nicht so sehr auf Demos unterwegs waren und auch an verschiedensten Orten, auch an Orten, wo selten politische Demos stattgefunden haben, sonst haben Demos stattgefunden. Also das ist wirklich was Positives, es tut sich was.
Ja, sehe ich auch so.
Trotzdem, die Gefahr bleibt real, sie ist da, sagt auch eben der Rechtsextremismusforscher, den du gesprochen hast, auch weil er das Gewaltpotenzial der Anhänger nennt, was wir jetzt eben gerade gehört haben. Die Frage ist, wenn es so kompliziert ist, die AfD gesamt zu verbieten, warum versuchen wir nicht einzelne AfD-Politiker zu stoppen? Diese Möglichkeit sieht das Grundgesetz ja auch vor, Artikel 18. Es gibt ja auch gerade eine Petition, dass man diesen Artikel zum Beispiel bei Björn Höcke anwendet, die ihm einen Teil seiner Grundrechte entzieht. Ja, also insbesondere die Wählbarkeit wäre ja zum Beispiel interessant jetzt vor den Wahlen, die anstehen in Thüringen.
Das Problem ist, das wird praktisch fast genauso kompliziert wie ein Parteiverbotsverfahren, weil das muss auch das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Nur Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung könnten auch so einen Antrag stellen. Das würde dauern. Also bis September, bis zu den Wahlen in Thüringen wird das sowieso nichts mehr.
Ja gut, okay, vielleicht nicht bis zu diesen Wahlen, aber trotzdem wäre es wahrscheinlich einfacher, einem einzelnen Menschen Verfassungsfeindlichkeit zu beweisen, als einer ganzen Partei. Dann wären wir wieder bei dem nassen Stück Seife.
Ich glaube, bei Björn Höcke würde es einem tatsächlich leichter fallen.
Im Moment jedenfalls schaut es nicht so aus, als ob jemand einen echten Anlauf dafür nehmen will, die AfD zu verbieten. Für die Gerichtsreporterin Ursula Knapp, die ich sehr gerne jetzt hier nochmal zitieren will oder hören will, könnte dieses, dass sich im Moment keiner so richtig raustraut mit so einem AfD-Verbotsantrag, aber auch so eine Art Ruhe vor dem Sturm sein. Und diese Ruhe, die hat sie uns so erklärt.
Dass ja im Moment noch drum gestritten wird, ob der Verfassungsschutz die Partei beobachten darf, die Gesamtpartei und die einzelnen Landesverbände als rechtsextremistisch einstufen kann. Und daraus würde ich den Schluss ziehen, dass der Verfassungsschutz im Moment sammelt. Also überprüft das Verfahren, sind sie Rechtsextremisten und eben Belege sammelt. Und es ist ja eine gewisse Logik, dass sie nicht erst ein Verbotsverfahren machen können, während man eigentlich noch die Aktivitäten überprüft.
Ich glaube übrigens, dass in den letzten Wochen noch ein Punkt dazugekommen ist, der wirklich der AfD gefährlich werden könnte, auch in Sachen Parteienverbot. Diese Vorwürfe, dass einzelne Spitzenpolitiker bzw. deren Mitarbeiter sich zum Handlanger von China oder Russland gemacht haben. Dass sie sozusagen im Auftrag ausländischer Mächte spioniert oder ihre Propaganda verbreitet haben sollen. Was ist das dann, einmal abgesehen von Korruption, politische Tätigkeit für eine
ausländische Macht?
Spionage, Landesverrat. Also das ist ja eine ganz neue Dimension, eine Dimension, die beim NPD-Verbotsverfahren überhaupt nicht zur Debatte stand. Also das könnte der Partei womöglich auf die Füße fallen.
Wir haben jetzt 3 Folgen lang über die NPD und die AfD geredet. Pro und Contra Parteiverbot und auch, glaube ich, die Schwierigkeiten recht gut rausgearbeitet, die so ein Parteiverbot mit sich bringt. Es fehlt aber noch jemand. Wir haben noch nicht mit den Leuten geredet, die im Fokus der extremen Rechten stehen, deren eigenes Leben sich auch verändert hat. Die merken, wie sich unsere Gesellschaft verändert durch ein Erstarken von rechten Gedankenguts. Und das werden wir in der 4. Folge machen. Wir reden mit 2 Leuten, deren Leben sich durch rechte Ideologie radikal geändert hat, die rechte Gewalt direkt trifft oder direkt getroffen hat.
Ich kam in ein jüdisches Kinderheim. Fast alle Kinder, Freunde, Freundinnen wurden deportiert.
Ursprünglich bin ich in dieses Thema ganz tief eingetaucht, weil ich eine Morddrohung bekommen habe von der Neonazi-Band.
Ja, und die Geschichte zu diesen beiden Stimmen, die gibt es in der nächsten Folge. Das war Die Entscheidung, Folge 3. Was muss eine Demokratie aushalten? Reporter war
Thies Maasen.
Wenn ihr Feedback habt oder einen Vorschlag für Die Entscheidung, was wir mal recherchieren sollen, dann schreibt uns unter dieentscheidung@br.de. Die Adresse poste ich noch einmal in die Shownotes. Und dort findet ihr auch den Link zu meinem Podcast-Tipp. Meine Kollegin Paula Lochte hat sich nämlich auf Spurensuche gemacht nach einer jungen Frau, die ebenfalls Paula heißt. Paula Schlier. Sie war Journalistin und hat sich vor 100 Jahren undercover beim Völkischen Beobachter, dem NSDAP-Parteiblatt, eingeschlichen, weil sie herausfinden wollte, wer sind diese Nazis, was wollen die und warum sind sie so erfolgreich. Der Podcast heißt Paula sucht Paula, vergessene Heldin im Hitlerputsch. Zu finden ist er in der ARD-Audiothek unter Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Dort findet ihr auch Die Entscheidung, alle Folgen sind inzwischen online. Ich bin Christine Auerbach. Ciao, wir hören uns.